Ich habe, wie ihr seht, auch auf der Folie das Thema heute genannt, Weihnachten, wenn dir ein Licht aufgeht. Und das passt natürlich, das Motiv eines Lichtes zu Weihnachten. Wir haben überall schöne Dekorationen, vor allen Dingen um die Häuserblöcke herum, die wir immer bestaunen können. Zum Glück haben wir seit Jahren schon nicht mehr in der Bahnhofstraße in Zürich diese kühle, hässliche Dekoration. Wobei ich damals fand, nur in Klammern gesagt, dass es recht passend wirkt, so eine kühle weihnachtliche Dekoration zu haben in der Bahnhofsstraße. Ich fand es passend. Aber schöner empfinde ich das, wie es jetzt ist. Und wenn ich montags morgens jetzt in der Dunkelheit in Luzern über die Seebrücke laufe und auch dort die Dekoration sehe, da, es tut einfach gut. Und Lichter tun gut. Karin hat es vorhin angesprochen. Und ich hoffe, dass wenn wir jetzt uns mit dem wahren Licht aus Gottes Wort beschäftigen, wo es um Jesus geht, dass wir auch diese Erfahrung machen, wie morgens oder abends in der Dunkelheit, in der Bahnhofstraße, in unserer Siedlung oder in Luzern oder wo auch immer, wie im Moment warmes, schönes, herrliches Licht sehen können. Und das passiert ja nicht nur zu Weihnachten in der Dunkelheit mit Staunen. Lass uns erkennen, woraus du uns gerettet hast und wodurch und auch wozu. Amen. Ich möchte diese drei Punkte mit euch näher anschauen. Das Erste, was wir in dem Vers 4 hier sehen, ist, dass Paulus auf die Frage nach, woraus sind wir errettet worden, eine Antwort gibt, nämlich unser Problem ist ein dunkles Herz, wenn man so will. Vers 4 sagt ja, der Gott unserer Zeit hat die Sinne der Ungläubigen mit Blindheit geschlagen. Wir sind also als Ungläubige zumindest blind für etwas. Denn für sie sollte das Licht nicht scheinen, das die gute Nachricht bringt. Dieses Licht ist die Herrlichkeit von Christus, der das Abbild Gottes ist. Und die Lösung, wie wir gleich sehen werden, steht in Vers 6. Dort heißt es unter anderem nämlich ja, genauso hat Gott es in unseren Herzen hell werden lassen. Das heißt, Paulus zeigt uns das Problem von Ungläubigen, entweder von Ungläubigen, die heute Morgen hier sitzen oder von Ungläubigen, die gerade nicht hier sind, ist eine Blindheit in ihrem Herzen. Dass es in den Herzen dunkel ist und noch nicht hell geworden ist, dass noch kein Licht aufgegangen ist. Es gibt ja auch so eine Redewendung, aha, mir ist ein Licht aufgegangen. Dieses Aha-Erlebnis. Aber hier geht es noch um einiges mehr und das möchte ich mit euch anschauen. Der Vers 4 zeigt uns etwas über diese Blindheit. Das ist eine Blindheit von Ungläubigen, die hier beschrieben wird. Es wird auch deutlich, dass Paulus sagt, wer diese Blindheit verursacht. In einer gewissen Weise können wir nichts als Menschen für diese Blindheit. Denn hier heißt es, der Gott unserer Zeit hat die Sinne der Ungläubigen mit Blindheit geschlagen. Der Gott unserer Zeit. Wenn man jetzt einfach das so liest, dann denkt man, ja, der Gott unserer Zeit, was ist der Gott von unserer Zeit? Das ist Gott. Hier in dem Zusammenhang wird der Gott unserer Zeit gegenübergestellt zu dem wahren Gott. Hier ist also deutlich, dass dämonische Mächte, der Gegenspieler, andere Mächte mit einer Rolle spielen, dass wir Menschen blind sind. Auf die Frage, woraus sind wir gerettet, wenn wir wissen, dass wir gerettet sind, wenn uns schon ein Licht aufgegangen ist, dann ist eine Antwort, die Paulus uns hier gibt, nicht bloß aus einer Unwissenheit heraus. Und irgendwann haben wir erkannt, ah, wir leben ja ohne Gott, wir leben ohne Jesus. Und ich entscheide mich jetzt für Jesus. Wenn du das erlebt hast, darfst du wissen, da ist noch einiges vorausgegangen, dass es zu dieser Entscheidung kam. Die Gefahr, in der wir uns befanden oder vielleicht sogar noch befinden, oder auch unsere Familienangehörigen oder Kinder, ist viel größer. Nämlich, der Gott unserer Zeit hat Sinne von Ungläubigen mit Blindheit geschlagen. Wenn man die NGÜ liest, dann liest man dort, dass die Gedanken verfinstert sind. Sowas Ähnliches wie die Sinne verfinstert, sagt auch Luther oder Schlachter. Das sind alles Aussagen dafür, dass etwas in uns drin wie zugehalten wird. Und da sehen wir, dass die Gefahr, in der wir Menschen uns befinden, sobald wir auf die Welt kommen, weit größer ist, als wir vielleicht meinen oder jeweils wahrnehmen. Der Gott unserer Zeit hat die Sinne der Ungläubigen mit Blindheit geschlagen. Und woran merkt man das? Der zweite Teil dort heißt, denn für sie sollte das Licht nicht scheinen, das die gute Nachricht bringt. Dieses Licht ist die Herrlichkeit von Christus, der das Abbild Gottes ist. Das heißt, hier geht Paulus davon aus, dass Menschen, die Jesus noch nicht kannten, wie wir das auch vorhin bei Live on Stage gehört haben, Menschen, die von Jesus keine Ahnung haben oder ein recht verzerrtes Bild durch Medien, und jetzt kommen ja auch in den ganzen Magazinen wie Stern und Spiegel wieder die Weihnachtsgeschichten, es ist voraussehbar. Und ich erwarte nicht, dass der Stern oder der Spiegel ein klares, treues Bild von Jesus berichtet. Es wird verzerrt sein. Manche haben überhaupt keine Ahnung, wer dieser Jesus ist oder was er getan hat oder noch tun wird, wie wir glauben. Wer mit Blindheit geschlagen ist in seinem Sinn, in seinen Gedanken, in seinem, wie es hier heißt, auch die Sinne, der sieht etwas nicht. Der sieht das Licht nicht, das die gute Nachricht bringt. Und hier wird auch deutlich, dass die gute Nachricht nicht bloß etwas ist, was wir ausleben, sondern was wir bringen. Die gute Nachricht sind nicht wir. Die gute Nachricht ist eine Botschaft über ihn. Die gute Nachricht handelt von einer Person, die gelebt hat und jetzt noch lebt. Und das feiern wir ja zu Weihnachten. Ein Teil zumindest davon. Wir feiern, dass Gott selbst Mensch geworden ist. Und wir kennen diese Krippenspiele, wo es dann auch schon dunkel ist und dann kommt das Licht rein und der Stern, der die Weisen aus dem Morgenland führt. Wir kennen die Geschichten aus der Bibel, wo in die Dunkelheit der Nacht plötzlich das Licht von Jesu kommt. Oder die Engel plötzlich bei den Hirten erscheinen und da kommt viel Licht. Dieses Motiv des Lichtes ist allgegenwärtig in dieser Weihnachtsgeschichte und auch hier. Und dieses Licht ist etwas von dieser Botschaft. Und was hier auch deutlich wird, ist, Menschen sind nicht einfach blind für die Fakten der guten Nachricht. Ich habe als Theologiestudent teilweise sehr, sehr gute theologische Kommentare auch zu den Evangelien gelesen von Akademikern, von Theologen, die sich mit der Botschaft auseinandersetzten, die aber nichts Attraktives, nichts Herrliches daran gesehen haben. Du kannst mit deinem Kopf sagen, ja, das stimmt, ohne dass das Herz ergriffen ist davon. Ohne dass das Herz in Anbetung und Dankbarkeit sich raus ausdrücken will. Zum Beispiel im Lobpreis oder in der Anbetung. Und klar ist es auch eine Persönlichkeitssache. Es gibt manche, die sind von Natur aus begeistert für alles und das kriegt auch jeder mit. Und es gibt auch von der Persönlichkeit andere, und da musste ich gerade auch jetzt an Max denken, für mich bist du da gerade ein Paradebeispiel, bei dem man die Freude anmerkt, aber er drückt sie anders aus. Und das wird bei jedem hier unterschiedlich sein. Es geht nicht um einen Stil, aber es geht um ein Ergriffensein von dieser Botschaft. Aber hier ist das Problem. Nicht nur haben wir den Satan oder dämonische Mächte, die real sind und etwas machen, nämlich Menschen in Blindheit gefangen halten, sodass sie etwas nicht erkennen als herrlich von dieser Botschaft von Jesus. Wir können uns einfach nicht daraus befreien durch bloßes Entscheiden. Ich möchte als Beispiel eine Illustration etwas weitergeben von einem unserer Kinder. Eines unserer Kinder mag einfach keine Bananen. Oder ich müsste fast sagen, es hasst Bananen. Ich hoffe, ich darf das so sagen, Noi. Sobald irgendwo ein Stück Banane in einer großen Topf von Birchermüsli vorhanden ist, merkt Noé das. Er kann es schon fast wie ein Trüffelschwein riechen. Er muss es gar nicht probieren. Und auch wenn wir ihn aufs Glatteis bringen wollen, es ist ja nur wenig drin, wir sagen es ihm nicht, probier doch einfach mal. Er merkt's. Und er kann das ganze Birchermüsli nicht essen. Warum? Er hasst Bananen. Egal in welcher Form, egal in welchem Inhalt. Noé kann sich entscheiden, das Birchermüsli doch zu essen. Wenn wir ihm sagen, Noé, dein Leben hängt davon ab, dass du dieses Birchermüsli mit Banane isst, du musst Banane essen, sonst überlebst du nicht. Er kann sich entscheiden, das zu essen, das trauen wir ihm zu. Was er nicht kann, ist Bananen zu lieben. Und nachher ein Lobpreis über diese wunderbare Banane im Birchermüsli zu schreiben und dann hier zu stehen und sagen, ich muss euch was erzählen, der Herr hat ein Wunder getan, ich liebe Bananen. Also wenn der Herr das Wunder tut, dann kann er das. Aber das ist der Punkt. Es braucht etwas, was der Herr, was Gott in uns tut, also in Noé, damit er Bananen liebt. Und hier ist es genau das Gleiche. Das Problem ist, wir können uns irgendwie für das Licht Jesus entscheiden. Wir können nach einer Evangelisationsveranstaltung entscheiden, nach vorne zu gehen und zu sagen, ich unterschreibe eine Karte. Was wir nicht in der Hand haben, ist, dass wir etwas Herrliches darin erkennen können. Und das sagt Paulus hier. Und da sehen wir die Gefahr, aus der wir errettet werden müssen oder mussten. Nämlich, dass dort noch jemand anders im Spiel war, der uns blind gehalten hat. Und dass es etwas anderes braucht, um uns da rauszuholen. Das ist enorm. Und umso klarer wir das sehen, kommt dieser Schockmoment. Wow, ich war mir nicht bewusst, in welcher einer Gefahr ich mich befand. Das Problem, was wir haben, ist ein dunkles Herz, wo der Feind, der Teufel sogar mitspielt, entscheidend mitspielt, um uns in dieser Blindheit zu halten. Und deswegen sehen Menschen nichts Attraktives in dieser Botschaft. Ich habe mich einige Zeit, also vor vielen Jahren, mit meiner Mutter unterhalten auf dem Balkon bei uns, Blick auf den Garten und die Wälder. Das war ein sehr schöner Blick und wir sprachen über biblische Aussagen, wir sprachen über Jesus. Und ich erinnere mich noch, wie ich dachte, ich muss doch mit guten Argumenten meine Mutter überzeugen können. Es ist mir so ein Anliegen, dass sie an Jesus glaubt, um gerettet zu werden. Und es wirkt ja gar nicht kompliziert. Und alle Argumente, die ich brachte, da hatte sie wie Gegenargumente. Und ich dachte, ich habe die besseren Karten. Ich komme mit Bibelstellen und ich studierte Theologie. Und ich nahm mir vor, ich dachte, wer, wenn nicht ich, ist bereit und parat, sie zu Jesus zu führen. Und in einem Moment schaute sie mich an und sagte einfach, Thorsten, ich kann das nicht glauben. In dem Moment habe ich realisiert, dass noch etwas anderes im Raum war. Was anderes mitspielt, nämlich genau dieses Problem hier. Aber es hat mir auch vor Augen gemalt, dass ich damals an dem gleichen Punkt war. Ich weiß auch nicht, warum plötzlich das alles Sinn machte, was ich von Jesus hörte. Und die Frage taucht dann auf, nicht nur woraus sind wir gerettet, sondern auch wodurch. Wenn das unser Problem ist und das Problem der Menschen, die wir lieben und möchten, dass sie an Jesus glauben, wie kann das geschehen? Deswegen schauen wir uns als Zweites an, was gibt Paulus, was gibt uns die Bibel an der Stelle uns für eine Antwort? Wie sieht Gottes Antwort aus? Nämlich Licht ins Herz, sagt Vers 6. Licht muss ins Herz kommen. Vers 6, Gott hat einst gesagt, aus der Dunkelheit soll ein Licht aufleuchten. Genauso hat er es in unseren Herzen hell werden lassen. Hier ist das dunkle Herz, aber hier ist nicht das dunkle Herz, das sagt, ich komme jetzt ans Licht. Sondern hier heißt es, genauso wie Gott einmal gesagt hat, aus der Dunkelheit soll ein Licht aufgehen. Und das ist eine Referenz, eine Verknüpfung, ein Verweis auf die Schöpfung. Denn bei der Schöpfung sprach doch Gott in die Dunkelheit dieser Welt, es werde Licht. Vayehior, wenn Gott Hebräisch gesprochen hat. Aber so ist es uns überliefert. Vayehior, wie auch immer das klang. Wahrscheinlich nicht so. Aber die Worte von Gott hatten einen Effekt. Und es war nicht so, dass Gott sagt, es werde Licht und das Licht überlegt sich, oh, soll ich jetzt gehorchen oder nicht? Sondern es gehorchte, es passierte etwas. ähnlich, wenn Jesus dort steht bei dem Grab von Lazarus, seinem Freund, den er liebt, von dem er wusste, er ist gestorben. Leute kamen zu ihm, die Schwestern, Maria, Martha, sind einfach aufgelöst vor Trauer, machen noch Jesus Vorwürfe. Jesus steht an dem Grab, Lazarus seit 3 Tagen tot. Und dann sagt Jesus zu dem toten Lazarus da drin, Lazarus, komm heraus. Ich vermute, dass Jesus nicht annahm, dass Lazarus ihn irgendwie doch noch hätte hören können und sich jetzt da drin im Grab überlegt, soll ich jetzt die Binden abnehmen und rauskommen? Oh, ist ja Jesus. Dann komme ich mal besser raus. Sondern die Worte von Jesus, das ist der Punkt in der Geschichte, hatten Kraft. Genauso wie Gott der Vater spricht, es werde Licht und es geschieht. Lazarus, komm heraus und Leben kommt in den Lazarus. Und Paulus sieht dort Verbindungen und sagt, beim Christwerden ist das ähnlich wie bei der Schöpfung. Denn es geht beim Christwerden um eine Neuschöpfung. Genauso wie Gott einst gesagt hat, aus der Dunkelheit soll ein Licht aufleuchten. Genauso hat er es in unseren Herzen, hier manchmal Herzen rot, in unseren Herzen hell werden lassen. Uns ist ein Licht aufgegangen. Und hier sehen wir, wodurch wir gerettet wurden. Wenn ich dachte, der Stock hat mich auf der Anhöhe von dem Berg gerettet, ja, der Stock hätte mir gar nichts gebracht, wenn da oben Sand wäre oder nur Schnee. Ich wäre einfach einen Meter mit dem Stock in den Schnee nach vorne gestürzt und den Abhang runter und das wäre es gewesen. Der Stock nützt nichts, wenn nicht felsiger Untergrund, der mir Halt gibt, da ist. Und in diesem Bild betrachtet ist der Stock unser Vertrauen. Wir stützen uns auf etwas. Aber das Stützen hat nur dann Sinn, wenn etwas da ist, auf das wir uns stützen können, was fest ist. Und hier geht es sogar noch einen Schritt weiter, denn hier heißt es, dass Gott in unseren Herzen es hell hat werden lassen. Uns sollte ein Licht aufgehen und wir sollten erkennen, es ist die Herrlichkeit Gottes, die wir sehen, wenn wir auf Jesus Christus schauen. Christwerden heißt, ich habe ein Wunder der Neuschöpfung erlebt. Und der Effekt dieser Neuschöpfung, dieser neuen Geburt, Gottes Eingreifen, seinem gnädigen Eingreifen ist, dass uns ein Licht aufgeht. Und zwar dort, wo wir uns irgendwie mit Jesus beschäftigen. Sei es, weil wir ein Traktat gelesen haben. Sei es, dass wir darüber nachdenken, morgens im Bett, weil wir nicht schlafen können. Sei es, dass wir eine Predigt gehört oder geschaut haben. Sei es, dass wir alleine für uns etwas in der Bibel lesen. Egal wie Gott es tut. Dort, wo etwas von der Botschaft von Jesus, wer er ist und was er getan hat. An Weihnachten, wo er Mensch wird. Wo er in die Dunkelheit von uns kommt. Zu Ostern, wo er unseren Tod stirbt, unsere Schuld auf sich nimmt. Zu Ostersonntag aufersteht von den Toten, um uns vorauszugehen, um einen Platz für uns freizuhalten beim Vater, dass diese Botschaft nicht nur verständlich für uns ist, sondern attraktiv, begehrenswert und einen Effekt hat von Dankbarkeit. Ich möchte Jesus sagen, Herr, ich finde fast keine Worte. Ich staune über das, was du getan hast. Ich staune darüber, was du alles tun musstest, damit ich jetzt Teil deiner Familie sein kann. Ich kann dich nur darüber anbeten, dass du das in mir bewirkt hast. Klar habe ich mich irgendwann entschieden für Jesus. Aber wenn ich sehe, was alles nötig war und was du getan hast, da staune ich. Mir darf vergeben sein. Denn was nützt die Botschaft von Jesus am Kreuz, der für Sünder stirbt, wenn ich es nicht mit Glauben verknüpfen kann, wenn es auf mich keine Auswirkung hat? Es stellt sich dann aber die Frage zum Schluss, ja, welche Rolle haben wir denn überhaupt in dem Ganzen? Das klingt jetzt alles nach sehr das, was Gott macht. Und wir sind bloß die, mit denen etwas gemacht wird. Das nennt man auch Gnade. Aber der Vers 5 zeigt uns etwas über unsere Rolle, unseren Auftrag in dem Ganzen. Nämlich, die Augen zu öffnen. Und nicht nur unsere eigenen, sondern auch die Augen derer zu öffnen, die noch Jesus nicht sehen. In Vers 5 sagt Paulus, wir verkünden schließlich nicht uns selbst. Vielmehr verkünden wir Jesus Christus, den Herrn. Uns hat Jesus nur dazu bestimmt, euch zu dienen. Das ist eine sehr demütige Aussage von Paulus, dem vermutlich größten Apostel im Neuen Testament, der die meisten der Briefe geschrieben hat, der am bekanntesten ist von den Aposteln. Uns hat Jesus nur dazu bestimmt, Diener zu sein. Wir machen einen Dienerjob. Aber was machen wir? Wir verkünden. Aber wir verkünden nicht uns selbst. Paulus ist nicht rumgegangen und hat offenbar von sich einfach nur erzählt. Er sagt, wenn ich von mir erzähle, dann, um deutlich zu machen, wer Jesus ist und was er getan hat und was das für Auswirkungen in meinem Leben hat. So wie wir es vorhin auch von Roland ganz kurz gehört haben. Warum? Weil diese Botschaft von Jesus, diese gute Nachricht, Kraft in sich hat. Wenn ihr nur überlegt, dass Jesus ja auch Gleichnisse erzählt hat, zum Beispiel von dem Sämann, der noch in seinem Gleichnis keinen Namen hat. Ein Sämann ist, der Samen des Wortes Gottes ausstreut aufs Feld und dann geht er hin und schläft nachts. Und dann heißt es, dass das Feld automatisch, das ist auch das griechische Wort dort hinter, automatos, automatisch Frucht brachte. Warum? Weil die Kraft in dem Samen liegt. Natürlich ist es wichtig, dass der Boden gut ist, dass Sonne draufkommt, dass Wasser da ist, dass der Boden nährstoffreich ist. Da kenne ich mich jetzt nicht so aus, da müsste man Matthias zum Beispiel fragen. Aber diese Basics, die haben wir alle. Aber die Kraft liegt nachher in diesem Samen. Und dieser Same ist die Botschaft von Jesus und die muss raus, die soll verkündet werden. Und das bedeutet, dass dieser namenlose Sämann für jeden von uns stehen kann. Ob wir das als Eltern tun und den Samen unseren Kindern weitergeben, Nachbarn oder Arbeitskollegen. Wo es für mich relevant wird, ist, ich studiere im Moment ja noch berufsbegleitend Sozialpädagogik an einer Einrichtung, die also wirklich alles andere als christlich ist. Also ich glaube, man darf alles glauben, man darf jegliche Religion angehören. Die schärfsten Worte kommen, wenn auch sehr diplomatisch, gegenüber dem traditionellen Christentum. Und in einem Hörsaal von etwas über 70 Studenten hat der Dozent gefunden, wir machen jetzt auch in Ethikunterricht etwas über Religionen. Wir wollen verschiedene Religionen vorstellen, das könnte ich machen, aber vielleicht möchte auch einer der Studenten oder der Studentinnen was vorstellen. Da habe ich gedacht, ja, dann mache ich halt Christentum. Also ich die Gelegenheit dort habe, 10, 12 Minuten Vortrag, habe mich dann angemeldet, bin im Januar dran. Und da habe ich mir auch überlegt, was mache ich? Gescheite Worte, vielleicht Bonhoeffer vorstellen. Und irgendwann habe ich gedacht, so blöd wie das klingt und kein Mensch da drin, oder wahrscheinlich fast keiner, glaubt daran, dass die Bibel irgendwie Gottes Wort ist, geschweige denn wirklich Gottes Wort. Aber es spielt keine Rolle, ob sie das glauben oder nicht. Ich werde einfach Gottes Worte in den Mittelpunkt stellen, um aufzeigen zu wollen, was das Evangelium mit Ethik zu tun hat. Warum? Weil ich darauf vertraue, wie wir es auch bei Life on Stage vorhin kurz gehört haben, dass Jesus dann den Rest macht. Und der Rest ist das Entscheidende. Egal, was dann passiert, das muss mich dann nicht weiter kümmern. Ich kann dafür beten, dass Gott seinen Teil tut. Warum? Weil in dieser Botschaft von Jesus Kraft liegt. Dass der Heilige Geist das nimmt und in Herzen hineinschießen kann. Wir verkünden schließlich nicht uns selbst, vielmehr verkünden wir Jesus Christus, den Herrn. Und das ist eine Rolle, die wir haben. Auch wenn das Problem so groß ist, dass wir keinen aus den Fängen des Satans einfach rausholen können. Wir können nicht geistlich blinde sehen machen. Auch wenn Gott derjenige ist, der das machen muss, das hineinsprechen. Wir können Sprachrohr sein, wir können die Botschaft ausdrücken. Und nicht nur können wir das, sondern wir sollen das. Das ist unser Auftrag. Wir sollen Augen öffnen. Warum sage ich Augen öffnen? Das hat damit zu tun, welchen Auftrag Paulus direkt von Jesus bekam in Apostelgeschichte 26. Die vorletzte Bibelstelle, die ich zitieren möchte. Jesus beruft Paulus und Jesus sagt zu Paulus, doch jetzt, Paulus, steh auf, stell dich auf deine Füße, denn ich bin dir erschienen, um dich in meinen Dienst zu nehmen. Merkt ihr? Dienst. Wir sind nur Diener, sagt Paulus in 2. Korinther 4, 5. Du sollst in meinem Dienst stehen, sagt Jesus hier. Du sollst als Zeuge auftreten für das, was du heute gesehen hast und was du noch sehen wirst. Ich schütze dich vor deinem Volk und vor den Heiden. Ich sende dich zu ihnen. Und jetzt kommt der spannende Teil. Ich sende dich zu ihnen, damit du ihnen die Augen öffnest. Sie sollen sich aus der Dunkelheit dem Licht zuwenden. Und von der Gewalt des Satans weg sollen sie sich zu Gott bekehren. Durch den Glauben an mich soll ihnen ihre Schuld vergeben werden. Und sie sollen ihren Anteil am Erbe der Heiligen erhalten. Ich finde es verblüffend, wie viele Ähnlichkeiten in dem Auftrag Jesu an Paulus durchkommt, wenn Paulus das jetzt Christen in Korinth weitergibt. Und das zeigt mir auch, dass es nicht nur für die Christen in Korinth gedacht war. Auch diese Worte Jesu an Paulus sind dazu gedacht, dass sie weitergegeben werden. Und das gibt uns, oder mir zumindest, eine enorme Mut auch für Evangelisation. Denn Evangelisation bedeutet in einer gewissen Weise, wir sollen anderen Menschen die Augen öffnen. Ja, aber ich denke, wir können das gar nicht. Das erfordert ein Wunder von Gott. Ja, aber Gott hat versprochen, das Wunder daran zu knüpfen, wo Jesus verkündigt wird. Das kann vorne auf einer Kanzel geschehen oder in einem Stadion von einem Evangelisten. Das kann in den persönlichen Gesprächen im Auto sein, wo man vielleicht zu zweit, du mit einem nichtchristlichen Freund oder Freundin, jemanden besuchen fahrt und im Auto kommt es plötzlich zu einem Gespräch über Jesus. Das kann der Heilige Geist benutzen, um boom, ein Licht aufgehen zu lassen, das Herz auszutauschen und dass plötzlich Jesus, wer er ist und was er getan hat und noch tun wird, begehrenswert und toll und attraktiv erscheint. Deswegen schließlich ist Jesus gekommen, genau dafür. Und wenn wir sehen, wie groß die Kosten waren, was es Jesus gebraucht hat, gekostet hat, damit er uns in diese Familie Gottes holen, aus dieser Finsternis, in der wir waren oder vielleicht jetzt noch sind, rausholen kann, dann soll das eine Dankbarkeit und Anbetung vielleicht neu, erneut, frisch oder zum ersten Mal bewirken. Dass wir merken, der Heilige Geist hat mir gerade wirklich die Augen zum ersten Mal oder neu geöffnet, was Gott alles in meinem Leben getan hat und tut und was das bedeutet. Und wenn wir dann noch sehen, welchen Preis er bezahlt hat, dass der Sohn Gottes, der es perfekt beim Vater hatte, Mensch wird und nicht einfach im Palast des Herodes, wie wir letzte Woche in dem Anspiel gesehen haben, sondern da in der Krippe liegt, dann können wir mehr verstehen, wie groß diese Liebe sein muss, die Gott zu uns hat, dass er dazu bereit ist. Wenn nämlich Jesus am Kreuz hängt und ausruft in der sechsten Stunde, Markus 15, 33, 34, in der sechsten Stunde, da breitete sich im ganzen Land die Finsternis aus. Das ist kein Zufall, dass mitten am Tag um 12 Uhr mittags es plötzlich stockduster wird. Finsternis kommt über das Land, wirkliche. Ein Sinnbild für die Finsternis, in der wir stecken und Jesus steckte in dem Moment. In der neunten Stunde schrie Jesus laut, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und die Antwort, die wir von Paulus gerade gehört haben, sollte uns Antworten geben. Warum wurde Jesus vom Vater verlassen und in diese Finsternis, nicht nur dunkel am Tag, sondern die Gottverlassenheit geworfen? Damit er unseren Platz dort einnehmen kann. Dort nimmt Jesus deinen Platz ein, meinen Platz ein. Warum? Weil Gott möchte, dass wir Jesu Platz einnehmen, neben ihm, bei ihm, weil er uns bei sich haben möchte, weil er uns vergeben möchte, weil er uns liebt und weil er alles tut, in Jesus, um unsere Schuld zu vergeben und dann in unseren Herzen durch den Heiligen Geist, damit wir das glauben können und ein Licht aufgeht. Und wenn du dazu heute Ja sagen kannst, wieder neu, zum ersten Mal, dann bist du Zeuge von etwas geworden, was Gott, der dreieinige Gott, in deinem Leben getan hat und tut. Und dann, lass uns jetzt anbeten. Wir werden das Lied jetzt singen. Ich bitte schon mal die Band nach vorne zu kommen. Das Lied, Herr, das Licht deiner Liebe leuchtet auf, was die ganze Predigt eigentlich jetzt nochmal in 3-4 Minuten zusammenfasst. Alle Inhalte drin. Mit dem Ziel, dass wir darüber anbeten können. Und dann lasst uns hingehen und anderen die Augen öffnen. Auf die Weise, dass Gott derjenige ist, der das Wunder tut und die Ehre bekommt. Jesus, danke dafür, dass du bereit warst, Kind, Mensch zu werden, unseren Platz einzunehmen, ein gerechtes Leben zu leben, was wir nicht tun. Auch jetzt nicht. Um alles zu tun, um die Erwartung des Vaters zu erfüllen. Und du hast auch unseren Platz am Kreuz eingenommen, wo wir sehen, was wir eigentlich verdient hätten. Du bist wirklich die menschgewordene Liebe Gottes. Danke, Heiliger Geist, dass du uns hilfst, dass ein Licht aufgeht und wir die Schönheit von Jesus erkennen und dieser Botschaft und was es mit uns zu tun hat. Und bitte hilf uns, dass wir auch unsere Rolle, unseren Auftrag gelassen in Erwartung auf dich erfüllen können, um unseren Arbeitskollegen, Mitstudenten, unseren Kindern, Familienangehörigen helfen zu können, die Augen aufzumachen. Danke, Herr, dass Weihnachten bedeutet, dass uns ein Licht aufgegangen ist. Amen.